Ja, wir sind im Philipperbrief in der Bibelbetrachtung. Und weil es, wir sagten von Anfang, kein Lehrbuch ist, in dem so viel biblische Lehre enthalten ist, so mehr ein Erfahrungsbericht, hat ja der auch darin, dieser Brief, seine Stärken. In der Erfahrung des Glaubens. Man merkt das auch so an einem neutestamentlichen Brief, wenn der mehrere Zitate aus dem Alten Testament hat, dann zeigt das schon sehr deutlich, dass hier wird biblische Lehre untermauert, bestätigt. So in diesem Brief haben wir, wie gesagt, kein einziges Zitat aus dem Alten Testament. Aber es ist Glaubenserfahrung. Und hier können wir viel gerade in der Hinsicht miteinander lernen. Wenn das uns hilft in dieser Übersicht, wir haben das Grußwort betrachtet, die Anrede von Paulus an die gläubigen Menschen in der Stadt Philippi. Und heute wollen wir aus diesem Abschnitt Christus ist mein Leben ein Teil nehmen. So im Ganzen war es dann doch inhaltlich sehr reich, dass wir das auf zwei Teile teilen werden. So nehmen wir uns jetzt zum gemeinsamen Lesen die Verse 3 und 4. Ich danke meinem Gott bei all meiner Erinnerung an euch alle Zeit in jedem meiner Gebete, indem ich für euch alle das Gebet mit Freuden tue. So, wir haben hier das erste Beispiel, Geschwister. Hier können wir bestimmt auch so Erfahrungsberichte mitbringen. Aber hier sagt der Apostel Paulus nicht, was wir tun sollen, sondern er sagt hier, was er macht. Und das ist apostolische Erfahrung. Und irgendwann, glaube ich, im Laufe des Glaubenslebens wird sowas einem gläubigen Menschen ganz besonders wichtig. Dass ja, so wenn wir an das Alte Testament denken, bei den fast 30 unterschiedlichen unterschiedlichen Opfergaben gab es ein freiwilliges Opfer. Das musste man nicht tun, aber das konnte man tun. Und ich glaube, das gehört so auch zu der Erfahrung des Glaubens, dass man so in dieser Freiwilligkeit nicht aus der Erfahrung des Muss, sondern noch darüber hinaus in der Freude des Glaubens für Gott was tun möchte, im Glauben seine Erfahrung tun möchte. Und darüber berichtet Paulus hier viel in diesem Brief. Von den Philippern, aber auch von sich selber. Wie macht er was? Wie trifft er Entscheidungen? Wie, so wie hier, betet er? Und ich glaube, wir können hier jetzt auch mit diesem Satz, Christus ist mein Leben, mehr an Erfahrung sammeln. Gerade so, Christus ist mein Leben, was verbirgt sich dahinter? Was würden wir jetzt sagen, was ist das? Christus ist mein Leben. Man merkt, da fehlt uns inhaltlich Die Erfahrung, dass wir sagen, das gehört dazu und das gehört dazu. Wenn jemand behaupten kann und sagen kann, von sich sagen kann, Christus ist mein Leben, wie lebt ein Mensch dann? Was tut er dann? Und eins von dieser Erfahrung, glaube ich, Christus ist mein Leben, ist das, was der Apostel Paulus hier sagt, so tut er das. So lebt er das aus, dass Christus sein Leben ist. Wenn er an einen Menschen denkt, dann verbindet er den Namen und diese Person mit Gott. Er betet für den Menschen. Ich glaube, wir haben sehr unterschiedliche Erinnerungen an Menschen. Im Laufe des Tages, etliche Mal bewusst denken wir an jemanden. Etliche Mal können wir die Zusammenhänge gar nicht erklären. Warum habe ich jetzt an den Menschen gedacht? Und der Apostel Paulus gibt uns hier eine Erfahrung im Glauben, dass er sagt, sobald mir ein Mensch in Erinnerung kommt, ihr in Philippi, dann bete ich für euch. Es ist eine gute Erfahrung. Die hat ein ganz besonderes, eine Auswirkung auch für uns selber und bestimmt auch für die Menschen. Ich war mal bei einer Begegnung, wo es sehr intensiv war, ist so. Wir hatten letzten Samstag, waren wir bei dem Geburtstag von meinem Onkel dabei. Die Geschwister Esau waren hier auch aus der Gemeinde dabei. Er wurde 90 Jahre alt. Dann ist die ganze Sippschaft da, viele Verwandte, die man ja nicht jedes Jahr sieht. Sicher verarbeitet man, so geht's mir, so einen Nachmittag. Später länger. Man denkt an viele Menschen, mit denen man gesprochen hat, die man gesehen hat. Und somit gibt es ja sehr unterschiedliche Wege für Menschen, die uns in Erinnerung kommen. Aber Paulus sagt, wenn ich an Menschen denke, dann bete ich für sie. Eine freiwillige Opfergabe. Etwas, was unser Leben sehr bereichern kann und bereichern wird. Und der Apostel Paulus sagt, diesen Dienst, den tut er mit Freuden. Das macht ihm Freude, das zu tun. Das tut er so gern. Und deswegen stellt sich die Frage, wenn ich dann meine Erfahrung mit dieser von Paulus vergleiche, dann habe ich mir einfach die Frage gestellt, so wie ich diesen Brief gelesen habe, war das auch ein sehr angenehmes Verhältnis. Das waren Menschen, denen er viel Anerkennung schenkt. Da war eine gute Beziehung zueinander. Kann Paulus aber auch für Menschen beten, wenn das Erinnerungen sind, die nicht so gut sind. Wenn das nicht so angenehme Begegnungen sind. Wenn das Menschen sind, da haben wir nicht so diese gute Erinnerung dabei. Ich habe mir das nachgelesen bei dem Apostel Paulus, dass der das Gleiche sagt, wenn er die Gemeinde in Korinth anschreibt und sagt, das tue ich auch bei euch so. Da war viel Spannung da. Das war keine Gemeinde, in der er so ein vertrautes Verhältnis hatte. Aber diese Übung, diese geistliche Übung, die erinnert mich immer wieder an die Worte von Petrus, dass er der Gemeinde Jesu sagt, ihr seid in diese Welt dazu berufen, Menschen zu segnen. Für Menschen zu beten, sie zu bitten, Gott zu bitten, sie zu segnen. Und wenn die uns in Erinnerung kommen und wenn das auch Menschen sind, da meinen wir, das ist ein ganz stacheliger Charakter. Auch dann, ohne Unterschied, zu sagen, ich will auch mal in diese Erfahrung reinkommen, das zu tun. Was hat er uns in die Hand gegeben? Welche Erinnerungen kommen bei anderen Menschen hoch, wenn sie an uns denken? Verletzung? Ärger? Oder ist es ein Wohltun, eine leichte Erinnerung, die jetzt auch ganz einfach Freude hervorbringt? Sicher hat hier das alles einen großen Zusammenhang, dieses Vertrauensverhältnis zu der Gemeinde. Aber es war eine sehr gute Erfahrung, eine apostolische Erfahrung. Und hier will ich jedem ermutigen, im Glaubensleben gibt es immer wieder Momente, dann sagen wir, ja, ich möchte so gerne mehr für Gott tun. Ich möchte das erleben, was das heißt, Christus ist mein Leben. Und das ist eins davon. Das bedeutet, Christus ist mein Leben. Wenn ich mein Leben so mit ihm verbinde, dass ich das im Dienst für Christus stelle. Die Gemeinschaft lebt von Aufrichtigkeit, von einem offenen, herzlichen Zueinander und Miteinander. Das wird in diesem ganzen Abschnitt deutlich. Und wenn der Apostel Paulus jetzt weitergeht, und das werden wir jetzt gemeinsam lesen, und anfängt zu begründen, warum diese Erfahrung sich ihm so freudig gibt. Warum kann er diese Erfahrung so freudig tun? Dann erwähnt er hier in den weiteren Abschnitt zwei Gründe. Wegen eurer Teilnahme an dem Evangelium vom ersten Tag bis jetzt, indem ich eben darin guter Zuversicht bin, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Also einmal sagt er, ergibt sich das so, dass ich diese Erinnerung mit Gebet verbinde und das mit Freuden. Warum? Weil ihr teilhaftig seid an dem Evangelium vom ersten Tag an. Und der zweite Grund ist, weil er Gott so kennt. Wenn Gott ein Werk beginnt, dann bringt er das zu Ende. Und das macht ihm in diese ganze Angelegenheit so viel Zuversicht. Deswegen sagt er, mache ich das so, deswegen erlebe ich das so. Wenn wir jetzt zusammen überlegen, was heißt das? Teilhaben am Evangelium. Wie können wir das noch anders beschreiben? Was würde das bedeuten? Teilzuhaben am Evangelium. Hat jemand einen Gedanke dazu? Ja. Ich wiederhole es mal. Die Gemeinde sendet Missionare aus, eine Teilhabe. Wir beten für sie und sie wirken da. So haben wir Teil am Evangelium. War das so, Lea? Ja. Noch Beispiele? Lebendiges Zeugnis sein, bedeutet das, Johann? So, das Evangelium zu leben, mit dem Leben, okay? Noch Gedanken? so sind da bestimmt viele einzelne Puzzleteile, die das Ganze zusammen in volles Bild ergeben. Aber so als gute Botschaft, als gute Gottesbotschaft, so kennen wir das Evangelium, und diese gute Gottesbotschaft, die trägt in sich das Heil. Dieses Heil werden wir noch später lesen, auch hier Vers 6, bis auf den Tag Jesu Christi. Also das geht über das Leben hinaus, diese gute Botschaft, das Evangelium hat in sich ewiges Leben. Daran wird man teilhaftig, wenn man teilhaftig an Jesus wird, und somit ist man geschützt von dem Gericht und von dem Zorn Gottes, und so wird man teilhaftig am Evangelium. Und dann kommt zu dieser Teilhabe am Evangelium, und wir nehmen jetzt mal die Erfahrung, die hier ja direkt auch wahrscheinlich, an die sich Paulus erinnert, das ist die Bekehrung von dem Kerkermeister und von der Lydia. Das waren ja die Menschen, die von Anfang an teil hatten an dem Evangelium, in der Hinsicht, dass sie das Heil angenommen haben. Das war schon Teilhabe am Evangelium. Apostelgeschichte Kapitel 16, die Verse 14 und 15. Und eine gewisse Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu, deren Herz der Herr auftat, und sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte: Wenn ihr urteilt, dass ich dem Herrn treu bin, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns. Also Teilhabe am Evangelium beginnt damit, dass das Herz aufgetan wird. Ein Mensch nimmt das Heil an, dann hat er schon Teil am Evangelium. Und dann kommt die Teilhabe am Evangelium an die Erfahrungsberichte, die wir schon hörten. Wenn wir daran mitwirken, dass das Evangelium verbreitet wird. Und das hat der Apostel Paulus selber auch mal so formuliert, das zählt ja auch zu Teilhabe am Evangelium, so was Lina sagte, was Johann jetzt sagte. Und Paulus formuliert ja das einmal in seiner Lebensführung, in seinem Lebensstil auch, dass das auch eine Teilhabe am Evangelium ist. Diese Menschen in Philippi hatten Teil am Evangelium, auch in dem, dass sie den Paulus mit Gaben dienten, damit er nicht noch Sorge tragen müsste für seinen Lebensunterhalt, haben sie ihm unterstützt. Aber er spricht auch noch einmal von die Teilhabe am Evangelium, 1. Korinther 9, da ist eine ganze Reihe von diesen Eigenschaften aufgelistet, was ja dazu auch zählt, als eine Teilhabe am Evangelium. Denn obwohl ich von allem frei bin, habe ich mich allen zu Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden geworden wie ein Jude, damit ich die Juden gewinne, denen, die unter dem Gesetz sind, wie unter dem Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich tue, die unter dem Gesetz sind, die unter dem Gesetz sind, gewinne, denen, die ohne Gesetz sind, wie ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich geworden wie ein Schwacher, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Ich tue aber alles dieses um des Evangeliums willen, damit ich mit ihm teilhaben möchte. Teilhaben am Evangelium, sein Leben den anderen Menschen zu schenken. Das ist auch eine Teilhabe am Evangelium. So vielseitig, aber auch so einfach ist das, wenn wir das alles dazu nehmen, das ist, Christus ist mein Leben. Das gehört alles dazu, wenn wir diese vielseitige Eigenschaften nehmen. Und der zweite Grund, den er erwähnt und sagt, weil ich Gott so kenne, wenn der eine Sache anfängt, dann vollendet er sie auch. Und hier will ich für alle Menschen, die jetzt vielleicht in Anfechtung sind oder in der von der Schwermut betroffen sind. Unser Trost ist, dass wir wissen, nicht immer empfinden wir Menschen das so. Wir können auch ganz andere Empfindungen haben. Wichtig ist aber, dass wir das doch hören, was geschrieben steht, dass Gott treu ist und dass das so bleibt, wie das geschrieben steht. Auch wenn wir das so nicht empfinden. Und diese Empfindung des Glaubens, wenn der Glaube erstmal geschwächt ist, an ihm gerüttet wird, das ist der Psalm 22. Da sagt er das auch ganz genauso. Ich weiß, so hast du immer gehandelt. Du hast immer Menschen geholfen, aber mir nicht. So kann ein Mensch empfinden. Aber lass uns immer wieder sagen, auch das ist uns gegeben, damit wir wissen, wenn diese Stunden kommen, wenn diese Zeiten da sind, diese Erfahrung haben auch andere Menschen gemacht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe am Tag und du antwortest nicht und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Doch du bist heilig, der du da wohnst bei den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten unsere Väter, sie vertrauten und du errettetest sie. Das weiß er, aber er sagt, das ist jetzt nicht meine Erfahrung. Deswegen lass uns immer wieder auch diese schweren Zeiten, wenn die da sind in unserem Leben, wissen, der Grundsatz Gottes bleibt. Du bist aber heilig, der du wohnst bei den Lobgesängen Israels. Der Paulus sagt, das ist meine Grundlage, deswegen kann ich so zuversichtlich sowas tun und sagen, weil ich weiß, ihr habt Teil am Evangelium und was Gott beginnt, das vollendet er auch. Das sind seine Grundlagen. Wir lesen Vers 7 und 8. Wie es für mich recht ist, dass ich dies alles über euch alle denke, weil ihr mich im Herzen habt und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bestätigung des Evangeliums, ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit dem Herzen Christi Jesu. Ja, und das ist, Geschwister, ein ganz großes Herz, wenn ein Mensch sagen kann, In mir schlägt jetzt das Herz von Jesus. Mit dem Herzen Jesu Christi habe ich eine Sehnsucht nach euch. Christus ist mein Leben, haben wir gesagt. Wie gestaltet sich das? Mit einem segnenden Gebet für Menschen, mit einem Vertrauen zu Gott. Und hier kommt nochmal die Begründung, dass Paulus sagt, ich will euch das sagen, warum ich Recht habe, so zu denken, wie es für mich recht ist, dass ich dies über euch alle denke, dass Gott das Werk vollendet, dass ihr teilhabt am Evangelium. Er sagt, wie soll ich denn anders? Es ist eine Frage und Antwort zugleich in diesem Text. Er sagt, anders kann ich nicht denken, denn ihr habt zu mir gehalten, obwohl ich ein Gefangener bin, ein verachteter Mensch, der jetzt nicht irgendwo eine Siegerpose hat oder eine Position hat, aber sie haben zu ihm gehalten, auch in der Stunde, in den Jahren seiner Verhaftung, in den Jahren seiner Leiden, seiner Fesseln, sowohl in meinen Fesseln, auch in der Verteidigung und Bestätigung des Evangeliums seid ihr meine Mitteilnehmer gewesen der Gnade Gottes. Und deswegen sagt er, das macht mich zuversichtlich, deswegen bin ich so guten Mutes und kann das so sagen. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich auch nach euch allen sehne mit dem Herzen Christi Jesu. Ein ausgetauschtes Herz. Das ist hier so der Gedanke, das Herz von Jesus haben. Vielleicht, wenn wir das anders sagen, hätte ich Jesus nicht, ich würde so nicht, euch so nicht lieben können. Das ist, was er sagen will. Hätte ich Jesus nicht, würde das nicht möglich sein. Aber jetzt ist das alles möglich durch Jesus, das ausgetauschte Herz. Ich will eine kleine Broschüre hier erinnern, ist im Handel, gibt es das als ein kleines Büchlein, eine kleine Broschüre mit der Überschrift Das ausgetauschte Leben, weil wir von ausgetauschten Herzen gesprochen haben. Das ausgetauschte Leben von Hudson Taylor, das ist eigentlich ein Brief an seine Schwester, er war Missionar in China und sie hat ihm einen Brief geschrieben und auf diesen Brief antwortete er dann und das ist so erhalten geblieben und jetzt kann man das aus ein kleines Büchlein, Broschüre erwerben. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das war seine Überschrift an seine Schwester von Hudson Taylor. Ein Brief an seine Schwester Frau Bromhall. Es ist nur ein Auszug jetzt, ein kurzer. Was heißt das, ein ausgetauschtes Leben zu haben, wenn Christus auf einmal mein Leben ist? Und nicht ich selbst lebe. Ein Zitat, das sich bei Paulus oft wiederholt und das hier auch im Galaterbrief. Ich wusste, dass alles gut sein würde, wenn ich nur in Jesus bleibe. Aber ich konnte nicht. Ich begann den Tag mit Gebet und war entschlossen, meine Augen nicht einen Augenblick von ihm abzuwenden. Aber der Druck der Pflichten, die bisweilen sehr schwer waren, die beständigen Unterbrechungen, die so ermüdend wirkten, veranlassten mich oft, ihn zu vergessen. Das heißt, Jesus zu vergessen. In diesem Klima werden die Nerven so leicht erregt, dass Versuchung zur Reizbarkeit harten Gedanken und auch bisweilen zu unfreundlichen Worten viel schwieriger zu kontrollieren sind als anderswo. Jeder Tag brachte ein ganzes Register von Sünde zuvor, von Mangel an Kraft. Wohl hatte ich alle Zeit das Wollen, aber das Verbringen fand ich nicht. Dann kam die Frage, gibt es wirklich keine Rettung? Muss ich so bis zum Ende bleiben? Beständiger Kampf anstatt Sieg, oft Niederlage. Auch konnte ich doch nicht mit Aufrichtigkeit verkündigen, dass Jesus all denen, die aufnehmen, Kraft gibt, Gottes Kinder zu werden. Wenn das nicht meine Erfahrung war, anstatt stärker zu werden, schien es, als ob ich immer schwächer würde und weniger Kraft gegen die Sünde hatte. Das war ja auch kein Wunder, denn Glauben und Hoffnung waren sehr gering. Ich verabscheute mich. Ich hasste meine Sünde und doch gewann ich keine Kraft zur Überwindung derselben. Ich war mir bewusst, dass ich ein Kind Gottes sei. Sein Geist rief in meinem Herzen trotz allem, aber lieber Vater. Als meine Seelenangst ihren Höhepunkt erreicht hatte, gebrauchte der Herr einen Satz in einem Brief des lieben Bruders McCarthy, um mir die Schuppen von den Augen zu nehmen. Und der Geist Gottes offenbarte mir die Wahrheit unseres Einsseins mit Jesus, wie ich es noch nie zuvor gesehen hatte. McCarthy, der durch dieselben inneren Nöte wie ich gegangen war, aber dem das Licht noch vor mir aufging, schrieb. Er hat hier eine Klammer aufgemacht und schreibt, ich führe das Weitere aus meinem Gedächtnis aus. Aber wie soll unser Glaube gestärkt werden? Nicht dadurch, dass wir um Glauben ringen, sondern dadurch, dass wir ruhen in dem, der treu ist. Als ich das las, da wurden meine Augen geöffnet. Wenn wir nicht glauben, so bleibt er treu. Ich schaute Jesus an und erkannte, und was für Freude strömte da in meine Seele. Ich erkannte, dass er gesagt hatte, ich will dich nicht verlassen und nicht versäumen. Oh, das gibt Ruhe, dachte ich. Ich habe mich umsonst bemüht, die Ruhe in mir zu finden. Ich will mich nicht mehr anstrengen. Er hat ja verheißen, dass er mich nicht verlassen, mich nicht versäumen will. Und geliebte Schwester, er wird es nie tun. Das geht noch weiter und hat auch noch eine Vorgeschichte. Aber ein kleiner Auszug aus dem ausgetauschten Leben. Hier schreibt Paulus von dem ausgetauschten Herzen Jesu, mit dem er fühlen, empfinden kann. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht. Es ist wahrscheinlich eins von den bleibenden Anliegen, denn da werden wir nicht rauswachsen. Wir werden dann nicht erwachsen genug, denn in dieser Verbindung, wo Liebe und Einsicht beides Platz hat, wenn die Liebe fehlen wird und die Erkenntnis wächst, dann sagt Paulus auf einer anderen Stelle, dann wird der Mensch, er wird ja in seinem Hochmut erblühen. Das kann zu Rechtsgläubigkeit führen. Wie ein Bruder mal sagte, Ich wurde unerträglich gerecht. Keiner konnte mit mir mehr anfangen, was anfangen. So selbstgerecht wurde ich. Deswegen die Liebe in der Erkenntnis, ein wichtiges geistliches Gut, das immer wieder in eine enge Verbindung geht, dass wir das nicht als Gegensätze sehen, sondern das ist ja gerade das Wunder, dass Jesus Unmögliches verbindet, Gerechtigkeit und Liebe verbindet er durch das Wunder des Kreuzes. Da ist volle Gerechtigkeit geschehen und doch in der vollkommenen Liebe. Und somit werden wir oft in einzelnen Lebenssituationen darüber ringen, Geschwister. Aber lasst das auch ein Gebet sein, füreinander, für uns. Möge die Liebe in der Erkenntnis und Einsicht bei uns überströmen, vorhanden sein, sichtbar werden. Damit ihr prüfen mögt, was das Vorzüglichere ist, damit ihr lauter und ohne Anstoß seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist, zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. Das ist hier die Bestätigung. Warum brauchen wir das, Einsicht zu haben in der Liebe oder Liebe in der Einsicht? Damit wir prüfen mögen. Und das ist Glaubensleben, es ist Bewegung, es ist Leben. Ich glaube, wir staunen nicht selten darüber, dass wir wirklich nicht ein dickes Gesetzbuch haben, sondern dass es auch Geist und Leben ist. Und wir auch um Dinge ja im Glauben ringen. Sie dann auch im Glauben annehmen, im Glauben Schritte gehen, damit wir lauter, bedeutet hier rein und sauber, ohne Anstoß seid auf den Tag Christi. Der Tag Christi, ein großer Tag in der Offenbarung der Kinder Gottes vor dem Richterstuhl Christi und aber auch in dem heutigen Tag. Somit haben wir hier einen Abschnitt, dass wir sagen können, wir wollen prüfen. Ja, hier ist nochmal die Karte, dass wir uns den Ort nochmal anschauen. So, das war die Stadt Philippi, was wir letztes Mal sagten. Der erste Mensch in Europa, das ist ja das europäische Festland, war die Frau, die Lydia, die teilhatte am Evangelium. Es kam der Kerkermeister dazu, der sich da im Gefängnis bekehrte. Und so waren sie Teilhaber am Evangelium. Christus ist mein Leben, haben wir gesagt. In diesem ersten Abschnitt war das mehr, was Paulus berichtet, was er erfährt und wie er die Gemeinde in Philippi einschätzt. Er sagt, ihr habt zu mir gehalten, ihr seid Teilhaber. Er gibt ihnen hier ein gutes Zeugnis. Aber auch, ich glaube, die Basis für eine lebendige Gemeinschaft in der Gemeinde, Geschwister. Das Evangelium, das muss verkündet werden. Das ist auch das Ziel des christlichen Lebens. Denn es ist ein Werk Gottes. Und deswegen lass uns das so auch zu unserer Erfahrung machen, dass wir sagen, Teilhabe im Evangelium. Es ist das Heil anzunehmen, was sehr wichtig ist, aber auch teilzuhaben in der Verbreitung des Evangeliums, in dem Sichtbarwerden des Evangeliums, Teilhaber des Evangeliums zu sein. Christus ist mein Leben. Ich kann jetzt lieben mit dem Herzen Jesu, sagt Paulus. Dann ergeben sich so die Verhältnisse zu Menschen, dann ist Freude im Gebet für die andere. Dann kann ich andere Menschen mit Gott verbinden. Warum sie mir auch immer im Laufe des Tages in Erinnerung kommen, ich kann sie im Gebet mit Gott verbinden. Das sind Erfahrungen, die Paulus uns hier in diesem ersten Abschnitt mitgibt. Und so werden wir in diesem Brief immer wieder auch die Glaubenserfahrungen der Gemeinde kennenlernen, aber auch apostolische Glaubenserfahrungen. Und wenn wir dann sagen, ich möchte bereichert werden im geistlichen Leben, ich möchte mehr von dem erfahren, was es heißt, Christus ist mein Leben, dann ist der Philipperbrief ein wunderbarer Bericht darüber, dass wir sagen können, das sind die Wege, das sind die Schritte, so können wir das erleben. Amen. Ich werde noch beten. Unser Herr, wir beten zu dir. Du hast es möglich gemacht, dass Liebe und Gerechtigkeit sich so begegnen, dass Unmögliches möglich wird, dass es ein ausgetauschtes Leben gibt, dass du in Menschen wohnen möchtest und mit deinem Herzen in ihrem Herzen leben, dass es mit deinem Herzen empfinden, mit deinem Herzen denken, fühlen und wandeln. Ohne Anstoß, ein großes, großes Privileg, eine große Berufung, aber möglich an dir, so hast du es versprochen. Denn wir sind guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, dass er es auch vollenden wird, bis an den Tag Jesu Christi. Amen. Ja, dann haben wir noch den Heimweg vor uns und einen gesegneten Abend. Wiedersehen.